Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der Axif International AG, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Konjunkturdaten gaben dem SMI gestern Schub. Von den SMI-Schwergewichten legte Novartis mit einem Plus von 0,9% am deutlichsten zu Nestle und Roche. Ja, so ein bisschen wissen die Anleger schon was von den großen Werten. Aber gar nicht mal so viel von dem SMI. Nachdem Sie jetzt Schweizer sind, würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen den SMI analysieren. Was ist denn eigentlich so der Hauptunterschied zwischen dem DAX und dem SMI, also dem Swiss Market Index?
Guten Morgen, Heinrich. Vielleicht eine kleine Korrektur vorab. Ich bin kein Schweizer. Ich bin Deutscher, aber ich bin mittlerweile seit 16 oder 17 Jahren in der Schweiz.
Also assimiliert sozusagen schon.
Assimiliert, ja. Das trifft die Sache ziemlich genau im Kern. Der Unterschied oder der Hauptunterschied zwischen dem DAX und zwischen vielen anderen Indizes, wie beispielsweise auch dem SMI, liegt darin, dass der DAX ein sogenannter Performance-Index ist. Und der SMI, wie übrigens auch der Dow Jones, reine Kursindizes sind. Das heißt also, die Dividendenbewertung fließt nicht in die Indexbewertung mit ein. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann haben wir den DAX Performance Index bei 9.000 und wir haben aber den DAX Kursindex etwa bei 4.500 Punkten. Das heißt also, 50% der Wertigkeit des DAX der deutschen Unternehmen wurden in Dividenden bereits ausgeschüttet. Das ist beim Schweizer Marktindex nicht der Fall. Da fließen die Dividenden nicht in die Bewertung mit ein. Und ich gebe Ihnen recht, die Deutschen oder nicht nur die Deutschen, allgemein die gesamte Welt befasst sich schon mit Schweizer Titeln und mit der Schweizer Börse. Meiner Meinung nach nicht genug.
Werde also mehr Potenzial drin. Der Swiss Market Index, der bildet ja die 20 liquidesten Werte ab. Wenn man sich das mal anschauen will, man findet es relativ schnell im Internet, aber es ist schon ein bisschen trotzdem versteckt. Ich war zum Beispiel vorhin auf der Comdirect, eine große Plattform. Da ist es nicht mal aufgeführt. Da gibt es eine Liste Indizes, sondern das ist nicht mal aufgeführt unter Europa. Da muss man erst nochmal weiterklicken nach Ländern und dann nach Schweiz und dann findet man es erst. Es ist so in der zweiten oder dritten Reihe aus unserer Sicht. Natürlich alles DAX, Dow Jones guckt man, dann TecDAX, SDAX. Aber interessanterweise ist, dass der ATX sogar in der Wahrnehmung vor den Schweizer Werten ist, obwohl eigentlich die Firmen fast größer sind dort.
Leider. Sie haben vollkommen recht. Leider. Leider und vollkommen zu Unrecht. Wir müssen vielleicht mal ein Hauptproblem des Schweizer Marktes ansprechen. Wir haben einmal den SMI, das ist der Swiss Market Index. Das ist der Breite, der entspricht dem DAX. Und dann haben wir den SPI, das ist der Swiss Performance Index und der ist breiter. Und der hat auch die Mittelstandsunternehmen und die Midcaps mit berücksichtigt. Wenn Sie meine Aussagen der letzten 4, 5, 6, 7 Jahre lesen, dann werden Sie feststellen, dass ich immer wieder den Schweizer Mittelstand hervorgehoben habe. Ich werde Ihnen gleich begründen, warum. Das Problem bei der Bewertung des SMI war, dass über eine sehr lange Zeitperiode dies dominiert wurde durch die sogenannten Big Five oder die großen Fünf. Das war UBS, CS, Nestle, Roche und Novartis. Das heißt, wir haben Banken, wir haben Pharma, und wir haben Lebensmittel mit Nestle, ein Global Player ohne Zweifel. Diese fünf haben nahezu 70% der gesamten Marktkapitalisierung des SMI ausgemacht und das gab kein richtiges Bild. Und jetzt kommen wir wieder zur Psychologie. Es ist so, dass aufgrund dessen auch global dem keine großartige Beachtung geschenkt wurde. Das heißt, wir haben den Home Bias, das heißt, dass die Anleger dazu neigen, heimisch zu investieren, und das zweite, den Availability Bias, dass diese Informationen nicht verfügbar waren. Wir haben in der Schweiz...
Das stimmt schon. Was wissen wir denn eigentlich von der Schweiz? Da gibt es Banken, mittlerweile ohne Bankengeheimnisse, Berge, Tourismus und Bonbons.
Ja, natürlich. Aber bei weitem ist das nicht alles. Und ich sag's noch einmal, der breite Mittelstand, der Schweizer Mittelstand ist kerngesund. Die Unternehmen sind global fantastisch aufgestellt. Viele haben im Zuge der brutalen Frankenstärke es strategisch sehr klug gemacht, nämlich sie haben akquiriert. Sie haben im Ausland dazugekauft, zum Beispiel, nur um Nestle zu sagen, ist das klare, prägnante Beispiel. Nestle hat global Firmen aufgekauft und sind dadurch durch Akquise sehr, sehr geschickt gewachsen. Aber wir haben, wie Sie es vollkommen richtig gesagt haben, wir haben Banken, wir haben Tourismus und jetzt geht's los. Wir haben Technologie, wir haben fantastische Titel im breiten Mittelstand, wie beispielsweise Ems Chemie, wie beispielsweise Schweiter, wie beispielsweise Gurit, Hochleistungsverbundstoffe wie Burkhardt-Kompressoren, die Hochleistungspumpen bauen weltweit, wie zum Beispiel Inficon, die die Präzisionsmessgeräte für Vakuum herstellen und eine ganze Reihe weiterer, wo sich wirklich es absolut lohnt, genau hinzusehen, denn diese Unternehmen sind sehr gut strukturiert, sie sind global sehr gut aufgestellt und, es kommt das Wichtigste, sie zahlen konstant und sehr zuverlässig Dividendenrenditen, die zwischen 3-4 und in der Spitze sogar 6-8% liegen. Nur um ein Beispiel zu nennen, eine Swiss Re, die Schweizer Rückversicherung, die letztes Jahr nahezu 10% Dividendenrendite ausgeschüttet hat.
Also darf ich das so interpretieren, dass es eine Fehlzusammenstellung gibt oder einfach zu wenig Platz im SMI? Wen finden wir da? Geberit, natürlich ABB, Roche ist klar, Swiss Re hatten Sie genannt, Novartis, Swatch, Nestle sowieso eine der größten, Julius Baer Gruppe, wieder eine Bank, Zürich Insurance. Ist das dann falsch zusammengestellt, einfach nur wieder die größten, schnellsten und schönsten?
Es hat sich geändert. Es hat sich dadurch geändert, dass die UBS und CS, die beiden Großbanken, etwa 70, 80, 85% unter ihrem Allzeithoch notieren. Das heißt also ganz klar, dass sich aufgrund eines Negativereignisses doch jetzt eine Korrektstellung hergestellt hat, weil die Marktkapitalisierung der Großbanken so massiv zurückgegangen sind, dass das Bild etwas zurechtgerückt hat. Aber ich wiederhole nochmal, wir fokussieren uns auf den breiten Index. Und wir fokussieren uns auf die Mid-Caps und auf die Mischung zwischen Mid-Cap und die Big-Caps. Das heißt also die innovativen Unternehmen, die sowohl immense Kursfantasien haben, als aber auch sehr hohe Dividendenrenditen. Und ich muss eins ganz klar sagen, wir haben in den letzten Jahren immens viel Zulauf von deutschen Kunden gehabt, die eben aus diesem Grund sich ein Bild verschaffen wollten und die sind massiv in diesen Titel investiert. Und wenn Sie sich die Performance dieser Titel anschauen, die wir seit fast einem halben Jahrzehnt favorisieren, dann stellen die eine drastische Überperformance dar, sowohl gegenüber dem DAX, aber als auch gegenüber dem SMI, das heißt also dem engen Index der größten kapitalisierten Unternehmen. Also da heißt es ganz klar, in die Breite zu schauen und nicht auf die Größe.
Ja, oben am Berg wird die Luft dünn, also wird dann die Luft auch schon beim SMI oder bei den kleinen und mittleren auch schon dünn, sind ja auch schon relativ gut gelaufen in den letzten Jahren?
Gut, wir hatten den Höchststand vom SMI. Jetzt, wie gesagt, durch die Kapitalisierung der Banken dürfen wir nicht auf dem Allzeithoch gehen. Also der SMI war auf dem Allzeithoch bedeutend höher, aber ich glaube, das 10-Jahres-Hoch war jetzt bei etwa 8.900 Punkten und wir sind, oder zwischen 8.900 und 9.000, wir sind aber mittlerweile bereits wieder bei 8.5. Das ist ein zweites sehr angenehmes Beispiel und ein angenehmer Punkt, nämlich die Volatilität. Die Volatilität im DAX ist bedeutend größer als die Volatilität im SMI und wir haben auch gesehen, dass diese Korrektur im DAX in der Spitze fast bei 20% lag. Der DAX war bei zwischen 10,1 und 10,2 und korrigierte mit diesem Taucher vergangene Woche bis auf rund 8.400, 8.350. Das heißt, wir waren da bei 18-20%. Im SMI war es mitnichten der Fall. Der SMI korrigierte in der Spitze um 12% und liegt jetzt nur noch 4-5% unter dem 10-Jahres-Hoch.
Dürfen Sie Namen nennen? Wer sind denn interessante Werte bei Ihnen in der Schweiz?
Also ich wiederhole noch einmal, es geht um den Mittelstand und ich möchte gerne die Branchen vielleicht nochmal ganz kurz umreißen. Es ist sicherlich Inficon, Vakuum, Messgeräte, Weltführer, Burkhardt-Kompressoren, Hochleistungskompressoren, Hochleistungspumpen. Dann ist es Gurit, Schweizer, also Verbundstoffe, Plastik, weltweit fast Marktführer. Dann haben wir die LEM, die Schalterkomponenten bauen. Nur um einige Beispiele zu nennen, eine Burkhalter, die wie ein Uhrwerk zwischen 6-7% Dividende bezahlt und das Ganze ebenfalls, die ist der größte Stromdienstleister. Und das sind, wie gesagt, nur einige Beispiele. Was ein anderer Punkt ist, dass diese Unternehmen ebenfalls Anleihen bieten und die Anleihen zahlen auch mittlerweile Renditen, die jetzt nach der Korrektur bei 5-6% liegen. Und da ist das Risiko definitiv überschaubar und die Opportunitäten des Engagements dort sind gewaltig. Und um den Lebensmittelbereich noch etwas anzuschauen, wenn wir uns zum Beispiel eine Aktie Emmy anschauen, die hat sich in den letzten 3-4 Jahren verdreifacht. Deswegen, weil auch dort sehr kluge Akquisitionen getätigt worden sind und der gesamte Lebensmittelbereich, wie beispielsweise auch eine Nestle als der Big Cap, der wirklich also in jedes Depot gehören sollte, oder wie zum Beispiel Bell, der Fleischverarbeiter, das sind Unternehmen, wie gesagt, aus der allerersten Reihe. Und vielleicht ein Global Player, nicht zu vergessen, das ist die Sika. Die Sika und Sika-Bau, die Sika Group ist mittlerweile weltweit die Nummer eins, was bestimmte hochtechnische Anforderungen im Bausegment anbetrifft. Und das sind Titel mit einem immensen Potenzial.
Herr Linker, vielen Dank für diese Informationen. Also kann man zusammenfassen, deutlich mehr als Bankenkäse und Milch.
Deutlich mehr als Bankenkäse und Milch.
Eine Nachfrage habe ich schon, bevor ich Sie jetzt wieder verabschiede. Wie sind eigentlich Sie in den letzten 3 Wochen durch diese Volatilität gekommen?
Eine ganz klare Frage. Wir waren nicht short und wir waren nicht abgesichert. Mein Ziel im DAX waren 10.300, 10.400 Punkte. Und wenn dieser Stand erreicht worden wäre, wären wir rein technisch short gegangen und hätten Mini-Futures, die fallenden Indizes, gekauft. Unser verwaltetes Kapital aller Kunden hat in der Spitze 2,6% korrigiert. Das war genau der Punkt, als der DAX bei diesen besagten 8.400 gewesen sind. Der Rebound technisch war gewaltig. Man wird über diese Korrektur sagen, viel Lärm um nichts, weil wir fundamental, ich will es nicht alles aufzählen, aber es gab gegenüber der Tragik der Ebola, Tragik der IS, gab es sehr, sehr ermutigende Zahlen aus China. Eine fantastische Entwicklung des amerikanischen Arbeitsmarktes. Eine herausragende Ertragssaison, die, glaube ich, die Erwartungen vieler übertroffen hat, teilweise auch meiner. Nur um einige Beispiele zu nennen, nur um Alcoa, nur um Apple, nur um Goldman Sachs, nur diese wenigen Beispiele auf den Punkt zu bringen. Sie war gewaltig und wir haben sehr ermutigende Daten aus China und wir haben eine leichte Entspannung, wenn schon keine Krise, wenn schon keine Lösung aus der Ukraine. Und ich bleibe bei meiner Aussage, wenn die Sanktionen gegen Russland fallen gelassen werden oder nur reduziert werden, dann sehen wir eine immense Rallye im DAX. Ich halte an dem Jahresziel um die 10.000 fest und eine Sache muss ich auch ganz klar sagen, der russische Markt ist vielleicht ein komplett anderes Thema, bietet im Moment gewaltige Opportunitäten und ich hüte mich nicht vor dieser Aussage zu sagen, historische Chancen.
Börsenradio Network AG. Der Kommentar.